Elb Klassico. Der FCM siegt das erste Mal seit 25 Jahren in Dresden und 3 Punkte schippern über die Elbe nach Magdeburg.
Energie gewinnt auswärts, Hansa zu Hause und Aue geht in Ulm, um Ulm und um Ulm herum leer aus und das ohne Martin Mennel.
Ja, und was NOFV-Präsident Hermann Winkler denkt, was Fans wollen, eine Club-WM im Osten, was Fans wirklich wollen, eine faire Aufstiegsregelung, Aufregerpotenzial ist da.
Was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt an mir so Fragen zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Ja, wunderschönen guten Tag, Jungs. Schöne Woche, schönen Montag wünsche ich euch. Herzlich willkommen bei Im Osten geht die Sonne auf. Und wir machen es in alter Tradition und stellen uns erstmal gegenseitig vor. Und ich fange an mit einem Mann, der schon vom Elbklassiko berichtet hat. Da war ich noch Quark im Transferfenster. Er kennt den Fußball Osten wie seine Westentasche. Und außerdem ist er nicht nur in Top, sondern auch in Regionalliga Reh-Form. Tachchen, Alex Küpper.
Danke, Gregor. Guten Morgen allerseits. Im Erzgebirge gibt es ja Profis, die für die Schule ein Fußballspiel schwänzen. Er hat's immer genau andersrum gemacht. Auswärts asozial statt brav in der ersten Reihe. Hier ist Paddy Fritsche.
Ja, Tag, Tag, Männer. Schönen Montagmorgen. Und mit dabei auch der Mann, der in unsere WhatsApp-Podcast-Gruppe fast geschrieben hätte: Männer, Aufzeichnung Montag früh passt mir gar nicht. Da habe ich nämlich Schuleinführung. Gregor Rühl ist auch da.
Ja, vielen Dank. Hallo nochmal, auch natürlich an unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben einiges zu besprechen, es ist sehr viel passiert. Wir haben schon drüber gesprochen, Elbklassiko. Es hat was mit Einschulung zu tun hier diese Woche. Aber anfangen möchte ich erstmal mit einem Thema, was mir letzte Woche über den Weg gelaufen ist. Und euch mal dazu fragen, was ihr dazu so sagt. Und zwar geht es um Axel Hellmann, der hat vorgeschlagen, dass doch die Club-WM irgendwann mal in den nächsten Jahren, ich glaube, er sprach so ums Jahr 2029, doch in Deutschland stattfinden könnte, wie das wäre doch ganz nett. Und aufgesprungen auf diesen Vorschlag ist NOFV-Boss und DFB-Vizepräsident Hermann Winkler, der dann direkt mal den Fußball-Osten mit in den Raum geworfen hat, der ja auch für eine Club-WM in Frage kommen könnte, sodass wir vielleicht bald in ein paar Jahren in Dresden, Magdeburg oder Rostock Man City und Paris Saint-Germain sehen. Wie seht ihr das, Jungs?
Also ich hatte den Eindruck, dass Hermann Winkler das Ganze dankend angenommen hat, um sich selbst und den Fußball-Osten da einmal kurz ins Gespräch zu bringen, wohl wissend, dass es alles andere als realistisch ist. Er sprach ja auch von 5 von 12 Spielorten, die dann im NOFV-Gebiet liegen sollten. Da weiß er, glaube ich, relativ genau, dass das nicht stattfindet. Aber schmunzeln musste ich schon auch, als er sagte, dass die Kinder im Osten dann endlich mal ihre Idole sehen können. Und ich musste mir vorstellen, wie in Dresden die Mamelodi Sundowns gegen Ulsan HD spielen und tausende von fußballverrückten Jungs beseelt nach Hause gehen. Ich glaube, wenn das wirklich so kommt, dann können sich die Vereine in Deutschland, die Amateurclubs, von Neuanmeldungen kaum retten. Das war ja das, was Hermann Winkler da auch in den Raum gestellt hat, dass so etwas dann immer dafür sorgt, dass neue Mitglieder kommen, die dann wieder gesichtet werden können. Ich bin da eher skeptisch, hab's von ihm, wie gesagt, mit einem Augenzwinkern wahrgenommen, ganz anders von Axel Hellmann. Der hat das, glaube ich, vollkommen ernst gemeint. Der war ja schon während des DFL-Investoren-Deals einer der Treiber, die das Ganze voranbringen wollten. Er hat jetzt gesagt, wenn ich mir anschaue, mit welcher Begeisterung aus dem Rest der Welt an dem Turnier teilgenommen wurde, dann gibt es eine Berechtigung für die Club-WM. Zum einen habe ich diese Begeisterung ehrlich gesagt nicht wahrgenommen. Also tausende Gästefans aus Südkorea und Südafrika, die muss Axel Hellmann mir dann nochmal zeigen. Und ich finde es auch ein bisschen perfide, tatsächlich diese kleinen Fußballnationen vorzuschieben, um zu sagen, diese Club-WM ist so toll, wenn man sich am Ende, und das ist ja nun mal einfach der Fall, einfach nur selbst die Tasche voll machen will.
Also zu dem Punkt muss ich sagen, ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, dahingehend, dass wir natürlich ein sehr eurozentristisches Bild haben, ne? Und das wir auch gerade, glaube ich, in Südamerika schon erlebt haben, dass das für die Vereine dort eine größere Rolle spielt. Ich glaube, da muss man aufpassen, dass man nicht mit so einer europäischen Arroganz drauf guckt. Aber um zurückzukommen zu dem Thema, ich bin extrem froh, Küppi, gerade, dass du mich so ein bisschen beruhigst, weil vielleicht war es auch irgendwo wieder meine zu schnell eskalierende Fußballromantik oder so. Ich habe das gelesen. Und ist es bei mir nicht angekommen beispielsweise, dass das, sage ich mal, eine Ironie ist oder ein gewisses Augenzwinkern hat oder so, weil ich mir so dachte, ich platz gleich. weil ich habe es dann anscheinend ein bisschen zu ernst genommen und ich habe das vor allem deswegen so negativ gesehen, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein. Überhaupt, also diese Dreistigkeit mit dem Jahr 2029 zu spielen, das finde ich so böse dem Frauenfußball gegenüber, weil 29 ist ja auch Frauen-EM und Deutschland und vor allem der DFB, also auch Hermann Winkler, die haben vor 8 Wochen sich erst hingesetzt und die Stadien bestimmt sozusagen, die man ins Rennen schicken möchte für die Bewerbung, damit eben die Euro 29 bei uns in Deutschland stattfinden kann. Und da habe ich gedacht, ja klar, wir machen eine Frauen-EM und dann parallel dazu eine Club-WM, deswegen... Ja, also klar, ne, es ging nicht nur um 29, es ging auch um die Jahre danach dann, aber ich fand es überhaupt dreist, das so anzusprechen. Ich bin beruhigt, dass hoffentlich ich der einzige Toastkopf war, der das wirklich ernst genommen hat, im Gegensatz zu euch, weil ich weiß nicht, Gregor, du sitzt auch sehr ruhig da, du nimmst es, glaube ich, auch ein bisschen entspannter auf.
Jungs, darf ich ganz kurz einmal reingrätschen, Paddy, weil du was Interessantes gesagt hast, dieses eurozentristische Bild im Fußball, das ist auch was Aki Watzke vorgeschoben hat vor kurzem. Der hat gesagt, wir Europäer, uns gehört der Fußball nicht alleine. Und ich denke mir, wenn jemand so spricht wie Aki Watzke und auch Axel Hellmann, dann sorgt bitte auch dafür, dass die kleinen Vereine und die kleinen Nationen, die teilnehmen, ebenso davon profitieren wie ihr. Aber wenn man sich die Fernsehgeldtabelle der Club-WM anguckt, dann sieht man, Borussia Dortmund hat 5-mal so viel Geld bekommen am Ende wie Ulsan HD. Unter den 7 Top-Verdienern der Club-WM waren 6 Europäer. Also wenn sie es vorschieben, dann bitte auch mit aller Konsequenz, aber nicht als Pseudo-Argument, um einen Wettbewerb zu rechtfertigen, der in Europa alles andere als populär wahrgenommen wird.
Ihr seid jetzt hier so tief schon eingetaucht in diese ganze Systematik und Struktur. Ich bin immer noch dabei, mir Cole Palmer am Hasselbachplatz in Magdeburg vorzustellen, wie er seinen Fat White schlürft. Oder ich hatte eigentlich an die wehende Mähne von Erling Haaland in Rostock-Warnemünde gedacht, wenn der hierher kommt und die Club-WM hier spielt. Also ja, ich muss sagen, ich finde, dieser Vorschlag lenkt auch irgendwie so ein bisschen ab, was vielleicht in einem Verband wie dem NOFV erstmal passieren sollte. Da sollte es vielleicht erstmal andere Ideen geben. Wir haben schon darüber gesprochen, Aufstiegsreform etc. Sowas ist vielleicht doch was, was ich mir als Fan dann erstmal wünsche. Ja, vielleicht kann man sagen, dass hier im Osten, wenn der Zuschauerschnitt so ist bei der Club-WM wie dieses Jahr bei manchen Spielen, dann wären hier zumindest die Stadien in Rostock und Dresden und Magdeburg halb voll. Weil, wir haben ja gesehen, was da teilweise an Gästen kam in den USA. Aber ja, das ist ein Vorschlag gewesen, den wir, glaube ich, jetzt alle nicht so ernst nehmen müssen. Und wir wollen jetzt mal reinstarten in das Fußballwochenende. Und da gibt es natürlich ein Spiel, über das wir sprechen müssen. Dynamo Dresden 2 hat ja bei Pirna Kopitz 1-1 gespielt, Sachsenliga. Was sagt ihr zu diesem Spiel?
Ich habe lustigerweise in Pirna Kopitz mal gespielt, wenn wir das kurz aufgreifen wollen. Ich kann mich erinnern, wir damals, das war quasi B-Jugendzeiten und das ist das Schöne. Ich weiß nicht, das ging bestimmt euch auch so oder vielen Hörern auch so tatsächlich an dem Punkt. Ich habe so gehasst, wenn du irgendwo als Mensch zweiter Klasse angekommen bist, als Nachwuchsspieler und du musstest auf Rollsplit spielen, auf Hartplatz spielen, immer noch im Jahr, ja oder genau, auf Asche, keine Ahnung, weil die Feinherren Profifußballer aus der Landesklasse Nord sich sagen, also auf unseren guten Rasen, ja, da kommen keine Kinder. Also das, und das ist meine letzte Pirna Kopitz Erinnerung, ist eine Schlammschlacht, die ich da geschlagen habe mit dem SV Bannewitz, da habe ich gespielt gegen Pirna Kopitz Nachwuchsbereich und das war Asche und es hat gepisst wie Sau und ich war ja Torhüter, ich hatte eine Pfütze, eine Lache vor meinem ganz schlimm. Also deswegen habe ich von dem Spiel auch nicht viel mitbekommen tatsächlich, weil ich Pirna Kopitz gelesen habe und habe mich dagegen, ich habe es boykottiert wie die WM 22.
Also klingt, ich muss sagen, außer die Drangphase von Pirna Kopitz zwischen der 75. und der 85. gab es nicht allzu viel zu berichten von dieser Partie.
1-1 ist das Spiel ausgegangen. Wir wollen natürlich aber über das große Spiel in Dresden sprechen. Der Elbklassiko. Was wurde denn da letzte Woche um dieses Spiel sich diskutiert? Seit wann ist dieses Spiel überhaupt erstmal wieder vor Zuschauern ausgetragen worden? Ja, seit 2019, glaube ich. 2019 war die letzte Begegnung. Und ich glaube, wir haben alle sehr darauf hingefiebert. Köpi, wie hast du es denn verfolgt?
Na, ich war natürlich erstmal geflasht von der Atmosphäre. Das war im Vorfeld schon klar, dass die außergewöhnlich werden würde. Wenn wir 10 Jahre zurückdenken, haben wir damals diese Jahrhundertfahne von Dynamo gehabt. Bis heute die größte, die je in einem europäischen Stadion gezeigt wurde. und dass sich das Ganze nach so langer Elb-Klassiko-Abstinenz in ähnlichem Maße abspielen würde, das war klar. Und dieser Tag hat dann auch alles das gehalten, was er im Vorfeld atmosphärisch versprochen hat. Diese geile Choreo auf Dynamo-Seite mit zwei großen Blockfahnen, der Gästeblock in Blau und Weiß geteilt, so lautstark, wie man ihn erwartet hat. Es schafft ja nun wirklich nicht jede Fanszene, dass man sich auch in Dresden mal Gehör verschafft. Magdeburg ist dazu in der Lage. Auf der anderen Seite der K-Block, der alles rausgehauen hat, schon vor Anpfiff. Also das war groß. Am Ende gewinnt der FCM das Spiel mit 2-1. Und bei Dynamo Dresden müssen vielleicht noch nicht die Alarmglocken angehen. Aber es ist schon völlig klar, Dynamo ist spielerisch in der Lage mitzuhalten. Das wurde ja auch ausführlich analysiert. In fast allen statistischen Werten sind sie mindestens mal auf Augenhöhe oder sogar ganz vorne mit dabei im Zweitliga-Vergleich. Aber wir können auch in aller Deutlichkeit sagen, wenn Dynamo Dresden weiter so verteidigt wie an den ersten zwei Spieltagen, dann werden sie wieder absteigen.
Also bei mir muss ich sagen, ging die Derby-Stimmung auch schon weit vor Anpfiff erstmal los. Ich bin sozusagen, also man muss sich vorstellen, ich habe die Samstagssendung im MDR Sachsenradio moderiert. Das ist ganz schön kompliziert, mein Name. Aber es ist ja auch für alle Montag früh, ne? Im Sachsenradio moderiert. Und das Funkhaus in Dresden ist dafür zuständig. Und das ist im Norden. Ich habe bei meinen Eltern geschlafen, weit südlich von Dresden, so im Osterzgebirge. Und muss quasi von Süden reinfahren und am Hauptbahnhof vorbei, theoretisch. Der war komplett abgesperrt, schon weit vor Sendungsbeginn, weil natürlich auch die Magdeburgerinnen und Magdeburger größtenteils mit dem Zug angereist sind. Er ist auch gekommen tatsächlich mal und entsprechend hat er alle mit angeschleppt. Das heißt, die Polizei hat abgesperrt und wir mussten so ein bisschen durch Umgehungsstraßen so geführt werden quasi. Und da war eine Schule, Männer. Und das war, ich bin an einer Schule vorbeigefahren. Es war ja auch Zuckertütenfest am Samstag, Samstag-Schuleinführung in Sachsen. Entsprechend haben da auch viele gefeiert. Und rechts von mir eine Schule, ganz viele Mamas, Papas, stolze Omas, Opas und natürlich auch die Kids. Und links auf der anderen Straßenseite Dynamo-Fans, die eine Rauchfackel gezündet haben, oder zwei, glaube ich sogar, in gelber Farbe. Und über diese Straße zog dieser gelbe Rauch darüber auf die andere Straßenseite hinein in diese Schuleinführungszeremonie. Und ich fand es so gut und so geil. Und ich schwöre auf alles, ich habe väterliche Augen gesehen, die lieber auf der anderen Straßenseite gestanden hätten in diesem Moment.
Direkt mal morgens Doppelstunde Pyrotechnik, ne?
Ja, genau. Das war fantastisch. Und dann war ich direkt auch so in der Stimmung drin und hab's dann quasi in der Sendung, im Rahmen der Sendung verfolgt und hab immer wieder ins Stadion geschalten zu unseren Reporterkollegen, die mir Ähnliches skizziert haben, tatsächlich wie du, Küppi. Dass das, ja, stimmungsmäßig brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, auf beiden Seiten, einerseits Choreo wieder, K-Block und Gegengerade sozusagen von der Haupttribüne auf Dresdner Seite waren da bespielt worden mit einem großen SG Dynamo Dresden, dazu gelbe Pappschildchen sozusagen in verschiedenen Gelbtönen und auch Magdeburg.
Das fand ich ja. Übrigens, um da kurz einzusagen, finde ich sehr geil, ich liebe solche Details bei so Choreos, dass diese Gelbtöne unterschiedlich waren und so ineinander übergegangen sind und du so auf den zweiten Blick, das war auch nochmal unten aufgegriffen, auf der Gegentribüne war unten ja quasi keine Zaunfahne, sondern einfach nur so ein Banner mit verschiedenen gelbfarbigen Quadraten und so dieses Detail, diese Liebe da zum Detail, das finde ich einfach grandios.
Ja, ist es total. Und ich habe ja auch mit dem Verein dann ein bisschen gesprochen, auch zu anderen Thematiken. Also die haben auch mit dem Zwinkern gesagt, wir haben eigentlich 17 Anmeldungen da für Choreos fanseitig. Also da wird jedes Heimspiel und ich glaube auch dann kommt Montag, kommen wir noch dazu, DFB-Pokal gegen Mainz, wird da einiges passieren mit Details und ohne Details. Und auch Magdeburg, ne, wir haben es ja angekündigt, letzte Woche im Podcast hat sich da zweifarbig präsentiert. Die Frage vielleicht mal an dich, Gregor, weil du hast dich noch nicht zu dem Spiel geäußert. Ich glaube, stimmungstechnisch, wie gesagt, sind wir uns da alle einig. Fußballerisch habe ich auch Bauchschmerzen und vor allem habe ich auch Bauchschmerzen, wenn ich so ein paar Fan-Kommentare lese. Aber vielleicht kannst du erst mal sagen, wie du das Spiel wahrgenommen hast.
Ja, also ich finde das schon spannend, dass man im Prinzip dieselben Sachen bei Dynamo sieht wie auch letzte Woche. Ne? Wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen. Dynamo hat mehr Torschüsse, Dynamo spielt mehr Pässe, haben auch mehr Ballbesitz, aber kommen einfach nicht zu den Toren. Und das ist was Stefan Kutschke im Interview danach gesagt hat. Wir haben einfach einen Wahnsinnsaufwand, um Tore zu schießen, während das beim Gegner das Gegenteil ist. Und ich fand das fand das wirklich krass, ne? Also Magdeburg brutal effektiv. Dynamo mit 4 Änderungen, 2 hinten in der Kette drin. Einfach defensiv, auch wie wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben, einfach nicht da, nicht wach. Und ich fand, ich habe das beim, welches Tor war denn das? Beim zweiten Gegentor. Was noch dazu kommt, finde ich, und das geht los bei der Balleroberung von Musonda, ohne richtiges Hingehen von Kota, der einfach nicht wach ist, nicht da ist, dann versucht Amoako Musonda zu faulen, macht das auch nicht richtig im Mittelfeld, der rennt einfach weiter. Und dann kommt dieser, ist dann irgendwie eine Verkettung, ne? Dann kommt dieser Klärungsversuch von Bündinger da mit der Schulter, der auch irgendwie nur so ganz komisch hingeht dazu. Und ich finde, das ist so, also das ist, die sind nicht da, die sind irgendwie mit dem Kopf nicht so richtig da. Und das hat sich so ein bisschen durch das ganze Spiel gezogen, finde ich. Also du hast immer wieder irgendwie so Ballverluste, so ganz läppsch irgendwie, so da, glaube ich, in der 62. oder so war das auch, wo da an der Mittellinie verliert dann hier Riesch verliert den Ball und ja, das ist mir alles zu. Die sind irgendwie nicht wach. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht.
Ich sehe es ganz genauso und ich möchte zu diesem zweiten Tor vom 1. FC Magdeburg noch was anfügen. Ich finde, die entscheidende Situation ist tatsächlich dieser Zweikampf gegen Barış Artık, der eben nicht geführt wird. Vorher verlierst du den Ball, rennst hinterher, kommst nicht in den Zweikampf. Das ist dann schwierig zu verteidigen, aber in dem Moment, wo der Faber weiß, jetzt kommt Barış Artık auf mich zu und der kann alles, dass der dem dann trotzdem im 16-Meter-Raum oder unmittelbar davor 2 Meter, 3 Meter gibt, um den Ball nach innen zu legen und zum Abschluss zu kommen. Das geht einfach nicht. Das weiß jeder, dass Barış Artık da brandgefährlich ist. Und dann so weit wegzustehen und nicht in den Zweikampf zu gehen, sondern den Gegner nahezu ohne Gegenwehr abschließen zu lassen. So funktioniert es nicht in der zweiten Liga. Und alles, was dann folgt, ja, ist dann die Konsequenz daraus.
Auf der Gegenseite natürlich erstmal auch ein großes Kompliment, finde ich persönlich, an den FCM natürlich. Das dürfen wir an der Seite überhaupt nicht vergessen. Und das wollen wir natürlich auch nicht tun. Ich finde, du hast in diesem Spiel, und ich habe danach auch mit ein paar Protagonisten Kontakt gehabt und gesprochen, genau zu dem Spiel, wie sie es empfunden haben, auf dem Rasen unten und Co. Und ich finde, du hast genau gemerkt, wer schon länger zweite Fußball-Bundesliga spielt und wer gerade aufgestiegen ist. Exakt. Das ist eine Abgeklärtheit, um das W-Wort jetzt nicht zu nutzen, aber das würde vielleicht noch besser passen, weil es ist genau das Thema. Also von Magdeburger Seite habe ich einige Male gehört von einigen Leuten, dass man wusste, was auf einen zukommt und dass man wusste, dass Dresden zu Hause mit der Fanpower im Rücken auch wieder mehr Ballbesitz haben möchte, das Spiel proaktiv machen möchte und man wusste, dass man diese Phasen, wo es knifflig wird, überstehen muss. Man wusste aber auch, dass man gegen Dresden nicht viele Tormöglichkeiten höchstwahrscheinlich brauchen würde. Und das finde ich, ne, ich meine, das sagen wir und wir sind jetzt nicht seit 20 Jahren im Nachwuchsleistungszentrum unterwegs oder keine Ahnung was so. Und selbst wir sehen das von außen, dass das ein Thema ist. Und das meine ich mit den Kommentaren auch bei Instagram und Co. Ich finde es ab dem Punkt immer sehr, sehr, naja, gefährlich, wenn Fans wegkommen von einem primitiven Beleidigen und Menschen einfach nur diffamieren in Kommentarfeldern hin zu einem extrem konstruktiven. Also ich finde das erstmal per se gut, Gottes Willen, das klang jetzt so, als ob ich es normalerweise geil finde, wenn Leute sich komplett belöffeln. Nein, aber ich meine, die Ernsthaftigkeit kommt noch viel krasser rüber, wenn man sich Kommentare durchliest, beispielsweise auch im Kommentarfeld von Dynamo Dresden Posts, wo auch viele Magdeburger sogar konstruktive Sachen geschrieben haben und auch viele Fans jetzt schon lange Texte schreiben, aber konstruktive Texte, die sich wirklich, wirklich Sorgen machen, die sich wirklich Gedanken machen, wie das mit dieser Defensive funktionieren kann und soll und die alle für mich auch berechtigt nach Verstärkung schreien. Ich meine, Küppi, sind wir uns da einig, Verstärkung brauchst du eigentlich noch?
Ja, Dynamo will ja, glaube ich, noch sogar 2 Innenverteidiger holen. Mindestens einer sollte es dann schon sein. Und ich wiederhole mich so ein bisschen in dem, was ich letzte Woche gesagt habe. So richtig Sorgen mache ich mir noch nicht. Weil diese Basics, diese Zweikampfführung, die kriegst du schneller umgesetzt und die kriegst du normalerweise schneller in die Köpfe der Spieler als Kreativität und Spielwitz. All das hat Dynamo. Die Chancen sind da und wenn du am Ende vorne konsequenter wärst und hinten in den Zweikämpfen auch, konsequenter zur Sache gehst. Dann ist Dynamo in jedem Fall wettbewerbsfähig. Diese Problematik ist erkannt und ausdrücklich thematisiert von Thomas Stamm und ich traue ihm auch zu, das tatsächlich auch in die Mannschaft zu bringen.
Wenn wir jetzt nochmal über Verstärkungen reden, Thema Andy Hoti, der ein Wahnsinnsspiel gemacht hat, wie übrigens auch sein Kollege Hugonet, der sich letzte Woche buchstäblich etwas verzettelt hat, aber auch eine super Partie abgeliefert hat. Und ich fand das ganz spannend, weil die Personalie Hoti ist ja eine, die zwischen diesen zwei Vereinen wirklich jetzt schon länger rumgeistert. Und dieser Transfer, dass Hoti nach Dresden geht, stand die ganze Zeit im Raum. Jetzt hat der dieses super Spiel gemacht bei seinem potenziellen neuen alten Arbeitgeber. Und Markus Fiedler hat auf der Pressekonferenz auch nochmal explizit, das fand ich ganz spannend, ihn herausgehoben und erwähnt, was er für ein starkes Spiel gemacht hat, wo ich so dachte, guter Move, Kollege, guter Move. Also der hat ja auch letzte Woche wurde ausgewechselt, irgendwie in der 30. Minute oder so. Ist, glaube ich, auch jemand, der immer so ein bisschen Zuspruch braucht, macht jetzt dieses super Spiel und der Fiedler lobt ihn auf der Pressekonferenz. Und ja, was glaubt ihr denn, wie sich das entwickelt? Wird der jetzt noch nach Dresden gehen oder ist das Thema vom Tisch?
Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich glaube, Magdeburg hat sich auch oft genug schon als sehr harter Verhandlungspartner bewiesen und Markus Fiedler, den schätze ich als so gut ein als Trainer, dass er das auch nicht nur gemacht hat, diesen Andy Hoti nochmal aufzustellen, jetzt gegen Dynamo Dresden, um dem Dresdner Publikum nochmal einen reinzuwürgen. Es hat perfekt funktioniert, davon abgesehen, also ich bin bei dir, Hoti hat ein extrem starkes Spiel gemacht, eine extrem krasse Präsenz gehabt, alles weggeräumt hinten und Co. Und es wird jetzt nicht so sein, dass Markus Fiedler sagt, Andy, an der Stelle nochmal Dankeschön, jetzt 16 Spiele Bank. Ich brauche dich dann doch nicht. Ich glaube schon, dass Markus Fiedler auch gesehen hat, dass er sich auf den verlassen kann und dass Magdeburg auf der Gegenseite auch wirklich gut beraten wäre, in meiner Wahrnehmung, den weiter zu behalten. Weil der natürlich auch noch sehr jung ist und der hat noch viele Schritte im Köcher drin, glaube ich. Sammelt ja auch immer weiter Erfahrung international aufgrund der Länderspiele und Länderspielreisen, die er mit bestreiten darf und Co. Also ein Andy Hoti wird, wenn nichts Schlimmes passiert, körperlich nur noch besser werden und nicht schlechter. Und ich würde den Teufel tun, als Magdeburg den jetzt abzugeben. Gerade, und das ist das Problem auf der Gegenseite wiederum, wenn du ja auch weißt, Dynamo Dresden hat einen unfassbaren Need in der Innenverteidigung und auch in der Offensive, weil auch bei aller Liebe und Respekt einen Stefan Kutschke als erste Option auf der Stürmerposition zu bringen für einen Daferner, ist in der zweiten Fußball-Bundesliga nicht mehr, sagen wir mal so, Feinkostregal-Küppi, ne?
Ja, das muss man so sagen. Das wussten sie vorher, aber natürlich gerade so in Situationen, wenn du nochmal selber Druck erzeugen musst, wenn die Flanken kommen müssen und Kutschke gefüttert werden muss, weil das ja nun mal sein Spiel ist, dann ist es einfach schwierig für die SGD. Und am Ende kann man, glaube ich, sagen, war dieser erste Magdeburger Sieg seit einem Vierteljahrhundert in Dresden dann auch verdient, Paddy, als das letzte Mal passiert ist. Da bist du noch mit Windeln und Schnuller durch die Bude gelaufen. Jetzt haben sie es mal wieder geschafft. Aber es gibt noch
eine Fackel in der Hand aber noch.
Und eine Fackel in der Hand.
Es gibt noch eine Szene, Jungs, über die ich gerne mit euch sprechen möchte. Und ja. Zwar dieses
Abseits-Tor. Geht's um den Ego-Anfall?
Ego-Anfall? Hilf mir.
Die Bild-Zeitung
hat
von einem Ego-Anfall gesprochen.
Kann man so sehen, bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Nein, er weiß nicht, ob er den Ball an den Pfosten geht oder nicht. Das ist einfach im Sekundenbruchteil schwer einzuschätzen. Aber ich weiß, was du meinst und du weißt, was ich meine. Es geht um dieses Abseitstor für den ersten FC Magdeburg. Und ich wollte mich eigentlich weniger auf Kars fokussieren, als vielmehr auf den VAR, der es mal wieder geschafft hat, einem frühzeitig in der Saison so ein bisschen die Stimmung zu verhageln. Also diese Abseitssituationen, die nerven einfach total. Zum einen bin ich mir gar nicht mal sicher, ob das Ganze technisch wirklich so einwandfrei und hundertprozentig ist, wie es dargestellt wird, weil wir haben, soweit ich weiß, in der zweiten Liga keinen Chip im Ball, um den Moment der Ballabgabe zweifelsfrei zu bestimmen. Und wir haben einen Blickwinkel, der immer irgendwie verzerrt. Und wenn es dann wirklich um Millimeter geht, um eine Nasenspitze oder einen Schweißtropfen auf der Stirn, der
im Abseits ist. Ja.
Genau, oder eben nicht. Und wenn du die Linie nur einen Millimeter nach links verschiebst, wo ja immer noch Schulterbereich ist beim Verteidiger, dann hast du plötzlich keine Abseitsposition. dann ist das nichts, was den Fußball gerechter macht, dann ist das nichts, was den Fußball schöner macht. Wir haben 82 Sekunden danach gewartet, bis das Spiel weitergegangen ist. Und selbst wenn das die richtige Entscheidung gewesen sein sollte, ist es ein Moment oder eine Entscheidung, die den Kerngedanken, den ursprünglichen Sinn dieser Regel natürlich ad absurdum führt, der ja immer war, ein Stürmer darf sich durch seine Positionierung näher am gegnerischen Tor keinen Vorteil verschaffen. Dieser Vorteil ist ja de facto nicht gegeben. Also es ist ein klassischer Fall von gleiche Höhe und in dem Fall mal wirklich gleiche Höhe. Und dass dieses Tor nicht zählt, ist, glaube ich, für den Fußball nicht gut.
Ja, ist schon krass, ne? Vor allem musst du überlegen, macht Ömichen das 2-2 noch? Junge, Junge, dann ist aber richtig was los, ne? Wenn du über dieses Tor dann redest. Ich finde es auch, also hab das gesehen, vier oder fünfmal angeschaut. Ich glaube, auch in verschiedenen Zusammenfassungen haben die Kommentatoren gesagt, war es jetzt, ich glaube, es war die Stirn. Da einer hat gesagt, ich weiß nicht, war es jetzt ein Ohr. Also es ist, wenn da diese Unklarheit da drin ist, ich hasse das, ist wirklich ganz furchtbar. Und also Ego-Anfall war natürlich vorhin auch ein Gag. Also jeder normale Stürmer hält da einfach noch seinen Schlappen dran, um sicherzugehen, dass das Ding drin ist. Ich fand es ganz witzig bei den, ich habe mir bei diesen Zusammenfassungen irgendwie so Videos angeschaut, wo man den FCM-Block sieht, der übrigens in seiner, der auch optisch super aussah, weil ja der Sitzplatzbereich sollte ja komplett in blau kommen und der Stehplatzbereich komplett in weiß. Das sah wirklich super aus und es gab ja einen, wie immer bei diesen Spielen, einen großen Pufferblock dann zum Dresden-Bereich und werden doch dann immer diese Stoffbahnen so aufgespannt. Und wirklich bei beiden Toren sind dann irgendwie mehrere Leute auf diese Stoffbahn draufgesprungen und dabei aber hingeflogen und so zwei, drei Reihen nach unten gerutscht. Ach, ich liebe diese Emotionen. Es ist wirklich toll. Also insgesamt ein wirklich toller Elbklassiko, ein schönes Ostderby. Hat noch irgendjemand was beobachtet? Will noch irgendjemand was loswerden zu diesem Spiel?
Ich glaube, wir haben es in voller Gänze und Wertschätzung abgearbeitet im Rahmen des Kontextes, wie man einen solchen Elbklassiko abarbeiten kann. Ich glaube schon, dass es zumindest einer, der in Magdeburger Seiten reingehen wird in die Geschichte. Köppi, du hast vorhin gesagt, ne, der erste Sieg in Dresden seit 25 Jahren.
Wer noch tiefer reingehen möchte, der darf gerne reinhören bei den Kollegen vom Podcast Neues vom Krügelplatz. Daniel George und sein Experte Guido Hensch, die auch dieses Spiel, wie alle Spiele des 1. FC Magdeburg, in aller Tiefe analysieren werden.
Ja, und das Schöne für Dynamo ist, sprechen wir vielleicht auch noch gleich noch mal kurz drüber, am kommenden Montag kommt ja der Aufbaugegner FSV Mainz 05. Wir gehen mal eine Liga runter, wir gehen in Liga 3. Aue hat in Ulm gespielt, Cottbus hat in Schweinfurt gespielt, Rostock hat zu Hause gegen Mannheim gespielt. Und eine Sache, die rund um das Spiel SSV Ulm gegen Erzgebirge Aue auch diskutiert wurde, ist ja, dass Martin Mennel eingeschult wurde und deswegen nicht bei diesem Spiel dabei sein konnte. Nein, natürlich ein kleiner Scherz. Der Sohn von Martin Mennel wurde eingeschult, was dazu führte, dass er nicht mit nach Ulm gefahren ist, sondern sondern die Zuckertüte überreicht hat und seine Mannschaft nicht unterstützen konnte. Und das hat ja tatsächlich zu so einer kleinen Rochade geführt, würde ich sagen. Also, Martin Mennel hat nicht gespielt, der Ersatzkeeper Ulich stand im Tor, der sich dann verletzt hat und der Mann mit dem schönsten Namen der dritten Liga, Louis Lord, hat dann das Torwartkarussell vervollständigt und musste dann eingewechselt werden, hat ein tolles Spiel gemacht. Wie habt ihr denn diese ganze Nummer gesehen? Also, ich kann mir vorstellen, dass sich der ein oder andere nach diesem Spiel gedacht hat, ach, Martin, wäre auch nicht so schlecht gewesen, wärst du dabei gewesen.
Also das war in erster Linie auch mein Gedanke. Ich habe mich extrem gewundert, als ich das gehört habe. Habe dann allerdings auch festgestellt, dass in den Kommentarspalten und zum Beispiel, was ich vorhin gehört habe, auch in der Sport im Osten Regie, einhellige Meinung war, ist doch völlig nachvollziehbar, absolut verständlich, Familie geht vor. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch so ein bisschen kulturell geprägt ist. Ich habe meine älteste Tochter in Bayern eingeschult, weil wir halt da wohnen. Und im Westen spielt diese Einschulung nicht so eine große Rolle wie im Osten, muss man ehrlicherweise sagen. Und trotzdem gilt auch für einen sächsischen Fußballverein so etwas, fragst du nur beim Verein an, wenn du weißt, ich bin eine Legende, und sowas bekommst du auch nur genehmigt, wenn du eine Legende bist. Also ich glaube, mit 29, 30 Jahren, wenn du gerade nach Aue gewechselt bist, dann kommst du mit sowas nicht um die Ecke. Und es birgt natürlich auch in gewisser Weise die Gefahr von Unmut teamintern. Wenn man merkt, da sind Dinge möglich, die eigentlich für Fußballspieler eher unüblich sind. Da gibt es, glaube ich, schon ein bisschen was zu moderieren für Jens Hertel, auch wenn man in Aue betont hat, dass das völlig selbstverständlich ist, dass man sowas einrichten kann. Es ist unüblich für einen Profifußballverein und da werden mit Sicherheit einige Gespräche geführt im Hintergrund. Was ich noch ganz kurz anfügen möchte, Louis Lord am Gegentor unschuldig. Da braucht man überhaupt nicht drüber reden. Und was der für eine Jahrhundertparade da rausgeholt hat in der zweiten Hälfte, das war einfach sensationell. Also der hat sich in jedem Fall für Höheres beworben.
So eine Parade, wo sich der Torwart danach selber so feiert, ne? Hammergeil, finde ich auch immer fantastisch. Hat man richtig gesehen, hat sich, glaube ich, sehr drüber gefreut. Paddy, war Martin Menne auch bei deiner Einschulung damals? Oder
Nee, ich musste gerade extrem lachen, als dann Küppi sagte, ich habe meine Tochter eingeschult und mein erster Gedanke, fußballverseucht wie ich bin, war, wie Küppi seine eigene Tochter auf dem Bolzer komplett auseinander nimmt. Das war zum Thema Einschulen mein erster Gedanke. So 3 Schürzen in einer Minute geschoben und Küppi Junior sagt, nee Papa, ich habe keinen Bock mit dir Fußball zu spielen. Ich find's total krass, ehrlich gesagt, und hätte es nicht so gedacht, dass also du bist ja der mit Kinder, Küppi, so, und ich bin der ohne Kinder. Ich muss auch sagen, ich finde das echt schwer in Ordnung und ich kann es aus einer Fußballerperspektive natürlich verstehen und aus einer Teamkollegenperspektive, dass man sich natürlich wünscht, dass jemand nonstop immer dem Fußball alles unterordnet. Und ich bin auch, also ich kann es nicht beurteilen, ne? Ich habe keine eigenen Kinder, was einem das auch bedeutet. Du sagst es eben auch gerade nochmal, ne, in Ostdeutschland vielleicht auch im geografischen Osten nochmal anders veranlagt als irgendwo anders. Es fällt mir extremst schwer, jemanden dafür zu kritisieren, dass er dabei sein möchte, wenn sein Kind eingeschult wird. Also ich kann die Argumente komplett verstehen und ich kann auch die Diskussion dahingehend verstehen, dass man sich das vielleicht wünscht. Aber es ist jetzt nicht so, dass Tante Erna 77. Geburtstag hatte, so, oder Onkel Thorsten wurde 50 oder 49 oder was Unrundes, sondern es ist halt was Einmaliges, so, ne, es ist, okay, dein Kind wird eingeschult, kommt in die Schule und dahingehend, also, 2 Herzen schlagen ach in meiner Brust, ja, Patrick Goethe, aber es ist halt wirklich für mich, nein, aber es ist halt wirklich, also aus einer Fußballperspektive bin ich da voll am Start so, zu sagen, ey, warum, ja, ich meine, andere, die verzichten auf weitaus mehr und Co., aber ich kann niemanden und ich möchte auch moralisch niemanden dafür kritisieren, der sich für seine Familie, fürs Kind entscheidet und sagt, du, ich bin sowieso jeden Samstag weg und unter der Woche weg und ich war vielleicht, das wissen wir ja alles nicht. Ne? Wir wissen ja nicht, ob Martin vielleicht auch die letzten 4, 5 Geburtstage einfach nicht da war. Und wenn sich das Kind dann wünscht, Papa, du bist nie da zu meinen Geburtstagen nicht und keine Ahnung, aber zur Schuleinführung wünsche ich mir, dass du bitte da bist. Das sind ja auch alles Gespräche, die wir nicht wissen. Ne? Dann will ich halt uns alle mal sehen, wenn dein 6-7-jähriges Kind dich anguckt mit solchen großen Knopfaugen, dann zu sagen, nee, da muss ich nach Ulm.
Das ist ja völlig klar. Es geht hier gar nicht darum, jemanden aus familiär emotionaler Sicht zu verurteilen für diese Entscheidung. Unüblich ist dieser Vorgang natürlich nichtsdestotrotz im Profifußball.
Ja, das stimmt.
Ja, ich bin auch mal, also ich bin gespannt, wenn 3 Punkte am Ende auf die Abstiegsplätze fehlen, wie das dann beurteilt wird. Ne? Also ich glaube, es geht, man geht total mit. Du kennst ja Fußballfans, du weißt ja, wie Fußballfans sind. Ja, klar. Aber also insgesamt bin ich natürlich auch irgendwie auf deiner Seite. Er soll natürlich bei dieser Einschulung da sein. Die Frage ist so, ich habe mich, so wie du es auch gerade schon angesprochen hast, wann darf man, ne, wann ist es wichtig genug und wer entscheidet das eigentlich? Also wenn Oma 80 wird ne, oder wenn sie 79 wird, dann sagen, nee, da musst du aber mit nach Ulm. Also es ist schon irgendwie eine ganz, hat auf jeden Fall einige Diskussionen aufgemacht. Ja, wie gesagt, Louis Lord irgendwie gutes Spiel gemacht. Ich glaube, der und der andere Keeper, die sind, glaube ich, irgendwie so 20 und 18 oder so. Also beide zusammen ungefähr so alt wie Martin Menne. Ja, Aue insgesamt so ein bisschen unglücklich, ne? Also hätten meiner Meinung nach eigentlich einen Punkt verdient. Stefaniak als Kapitän irgendwie ein ganz gutes Spiel gemacht, aber es ja einfach nicht geschafft, Punkte mitzunehmen aus Ulm.
Einer von 2 Vereinen oder eine von 2 Mannschaften nur in der dritten Liga noch ohne eigenes Tor im Moment, der FC Erzgebirge. Trotz, haben wir gegen Rostock letzte Woche gesehen und jetzt in Ulm, zumindest in der zweiten Hälfte, ganz guten Auftritten.
Eine Mannschaft mit bereits 4 Punkten in der dritten Liga ist der FC Energie Cottbus, der schon am Freitagabend in Schweinfurt beim Aufsteiger das Freitagabendspiel bestritten hat. Und ja, ich finde, so ein bisschen die sportliche Linie verfolgt hat, die es auch beim Eröffnungsspiel gegen Saarbrücken gab, und die war vogelwild. nicht sagen. Also, wir haben in unserer Gruppe irgendwie nur so Screenshots rumgeschickt, da der 90. plus X. Das Ganze hat sich, also hat Energie dann doch irgendwie noch diese beiden Tore gemacht. Und Pele Wollitz danach auch wieder an der Seitenlinie nach einem 2-0 Auswärtssieg in Schweinfurt sagt, ich bin komplett unzufrieden. Also, wie hast du es gesehen? Köppi, war doch schon alles noch ganz schön wild bei Energie Cottbus.
In jedem Fall, aber 4 Punkte sind beeindruckend und ich finde es von Pele die völlig richtige Gangart zu sagen, wir sind stark gestartet, was die Ergebnisse angeht. Ich meine, gegen Saarbrücken, die haben viel als Aufstiegskandidat auf dem Schirm, einen Punkt zu holen, mit viel Pech noch nur einen Punkt zu holen, fast wäre es ja sogar der Heimsieg gewesen. Und dann in Schweinfurt zu gewinnen, 4 Punkte nach 2 Spielen, ist für Energie völlig in Ordnung. Und wenn Pele jetzt sagt, wir sind trotzdem lange noch nicht da, wo wir hinwollen, dann ist das absolut nachvollziehbar. Und natürlich müssen wir bei Energie Cottbus in dieser Saison über Tim Kampulka sprechen, der am ersten Spieltag gegen den ersten FC Saarbrücken 90 plus 6 dieses Eigentor erzielt und jetzt in Schweinfurt 90 plus 5 das 1-0 für Energie. Also der hat wirklich emotionale Ausschläge, die eigentlich für eine ganze Saison reichen, schon am zweiten Spieltag erreicht.
Die Nachspielzeit, die wilde Nachspielzeit. Ja, ich fand's auch ganz witzig, dass in der im Auswärtsblock, es waren ja, glaube ich, 1500 Leute oder so aus Cottbus mit dabei, was ich auf dem Freitagabend schon auch ganz sportlich finde. Habe ich euch auch geschickt, die Republikfluchtfahne, also es wurde eine komplette Mottofahrt unter dem Motto Republikflucht organisiert. Ich habe mir sogar den Aufruf dazu durchgelesen, also unter dem Motto Cottbusser Fanatismus über Grenzen hinweg hat die Fanszene aufgerufen mit dem Satz, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise zum Auswärtsspiel beim Klassenfeind in Schweinfurt am Freitag, den 8. August, genehmigt wurde.
Ich bin überhaupt kein Freund, wir beziehen uns da ja auch immer auf den geografischen Osten. Ich bin überhaupt kein Freund von dieser alten Folklore, muss ich mal ganz ehrlich sagen, und da irgendwo noch künstlich Spannungen reinzuziehen und Grenzen aufzubauen und Co. Und die andere Frage, die ich mir gestellt habe, warum macht man das ausgerechnet? Also okay, es ist das erste Auswärtsspiel, vielleicht ist das der Grund, aber Republikflucht und dann ist der Place to be Schweinfurt. Also da wäre ich ja vielleicht, also ich sowieso nicht, ich bin 97er Baujahr, aber ich, keine Ahnung, hätte ich meine Oma gefragt oder meine Eltern, wenn sie denn mal irgendwann dran gedacht hätten, vielleicht das zu riskieren, wo sie hingegangen wären danach, Schweinfurt wäre in dieser Auflistung wahrscheinlich sehr, sehr weit unten gekommen irgendwann. Also
ich muss ganz kurz was einfügen, was wirklich mit Fußball gar nichts zu tun hat, aber dass Paddy mit seinen 28 Jahren von 1997 immer noch Baujahr sagt. Boomerwort Nummer 1. Das beruhigt mich wirklich zutiefst.
Ja, ich weiß nicht. Was sagen denn andere 28-Jährige? Würde ich jemanden fragen, aber wir haben keinen in der Runde.
Das stimmt.
Okay, ja.
Schön. Shots fired. Stimmt, Baujahr. So ein richtiges Altherrenwort. Ja, ich habe mir dann so ein bisschen die, unter diesem Aufruf haben tatsächlich so ein paar Schweinfurter kommentiert und ich glaube, diese Ironie, diese witzige Aufladung, die das dann geben soll bei diesen Folklore-Mottos, die wird halt auch gar nicht verstanden, ne? Von der Gegenseite, also da haben da mehrere Schweinfurter einfach drunter geschrieben, wir haben uns voll auf euch gefreut, warum ist, also was, oh wieso Gott. Stellt ihr das jetzt so dar? Und der ganze Cottbuser Block steht dann irgendwelchen braunen Militär-T-Shirts da, ja. Also, das muss irgendwie jeder selber für sich entscheiden, ob er eine Republikflucht-Mottofahrt gerne machen würde. Und wildes Spiel auf jeden Fall in Schweinfurt am Freitagabend. Ich habe mir dann am Sonntag noch Hansa Rostock gegen Mannheim angeschaut. Ich sag mal so, unter der Woche musste die Aufstellung der Flutlichtmasten kurz unterbrochen werden, weil es ein bisschen zu windig war. Beim Spiel hätte mir dann ein bisschen Wind, glaube ich, gut getan. Also Hansa hat dann dem Spiel entsprechend mit einem 1-0, was ein Fernschuss war, der abgefälscht war, gewonnen, Heimstärke irgendwie fortgesetzt. Die sind ja wahnsinnig gut im Ostseestadion zu Hause. Aber spielerisch ist da auf jeden Fall noch ordentlich Luft nach oben. Ich würde sagen, wir gehen nochmal eine Liga weiter und bevor wir jetzt mal über das Sportliche sprechen, wollen wir über eine Szene reden, die wir auch schon kurz diskutiert haben. Und zwar eine Szene in Erfurt beim Spiel, beim 3-2. Erfurt hat schon wieder 3-2 gewonnen gegen den Greifswalder FC. Und es gab eine Szene, wo es eine gelb-rote Karte gab für den Erfurter Spieler Marco Wolf. Und der war schon gelb vorbelastet und ja, schlägt dann den Ball weg. So war anscheinend die Entscheidung der Schiedsrichterin, weshalb, also an der Mittellinie, ne, sie pfeift ab, er schlägt den Ball weg und gibt ihm dann eine gelbe Karte und das führt dann zu gelb-rot und er muss runter. Wir haben das ein bisschen diskutiert. Paddy, du hast relativ schnell gesagt, zu Recht, Ball wegschlagen, das haben manche schon in der Grundschule aufgehört zu machen. Ich war der Gegenmeinung, aber ich möchte erstmal jetzt deine Meinung zu dieser Szene hören und sagen, warum war das zu Recht, dass er runtergeflogen ist mit Gelb-Rot?
Also man muss sich das so vorstellen, ne? Er stand ja sozusagen halb oder keine Ahnung, anderthalb, zwei Meter sozusagen neben der Schiedsrichterin, neben Franziska Wildfeuer, der Pfiff ist ertönt und schlägt dann sozusagen den Ball ganz klar weg. Also der, er zuckt schon aus, das kann man ihm vielleicht so positiv zugute halten sozusagen, dann kommt der Pfiff und dann kommt die Ausholbewegung und das Ball wegschlagen. Meine Kritik an der Situation, wo ich sage, es ist ganz klar für mich eine gelbe Karte und in dem Fall dann gelb-rot, ist einfach, ich unterstelle jedem Fußballer, dass man in dieser Zeit noch den Reflex aufhalten kann, weil es kein Reflex ist, sondern ein bewusstes Ausholen und dann kann man am Ball noch vorbeitreten, man kann sozusagen auch noch sich irgendwie einfangen in der Situation. Dann, er fragt dann auch wofür, ne? Er weiß ganz genau, dass er den Ball weggeschlagen hat. Das ist schon frech, wo ich sage, okay, dann gibt's halt dafür gelb, blöd gesprochen. Und was ich am aller eindrücklichsten finde, ist vor allem die Situation. Also er weiß ganz genau, dass abgepfiffen wird, sonst würde er diesen Ball niemals so wegkloppen in dieser Situation. Er würde sonst normalerweise den Ball annehmen, versuchen zu kontrollieren und weiterzuspielen. Das heißt, vielleicht kann er sich sozusagen einreden, ja, aber das war dann eine zu geringe Reaktionszeit. Er hat aber auf den Pfiff antizipiert und darauf spekuliert, weil sonst machst du diese Aktion gar nicht auf. In meiner Wahrnehmung. Weil sonst gibt es überhaupt keinen Grund, so einen Ball im Mittelfeld, der dann relativ frei ist, einfach wegzukloppen, sondern er könnte den Ball einfach aufnehmen und dann den nächsten Spielzug sozusagen anfangen, rollen zu lassen. Und deswegen unterstelle ich ihm da an der Stelle Absicht. Und dann ist es für mich eine ganz klare gelbe Karte und in dem Fall halt dann gelb-rot. Weil er eigentlich weiß, was passiert und dafür ist er auch clever genug. Dafür ist er sozusagen auch Viertliga-Fußballer. Er kann das nicht gecheckt haben. So, meiner Wahrnehmung.
Ich weiß ich gar nicht. Also ich habe mir die Szene mehrmals angeschaut und also während der Pfiff kommt, hat er ja schon ausgeholt. Ich weiß nicht, ob der das alles so antizipiert hat und ich weiß vor allem nicht, ob die Schiedsrichterin in dieser Kürze der Zeit diesen ganzen Prozess, den du gerade beschrieben hast, ob der da auch durch den Kopf geht. Also ich fand, es war tatsächlich so ein bisschen eine überhastete, es war kein klares, wir kennen, also Ball wegschlagen, unsportliches Verhalten, mögen wir nicht, soll nicht gemacht werden, aber wir wissen ja, wie sonst Ball wegschlagen funktioniert. Der Pfiff ist ertönt und trotzdem wird der Ball irgendwie noch in die Zuschauertribünen gekloppt. Das fand ich da, also der schießt ja schon noch während des Pfiffes. Deswegen fand ich das ein bisschen überzogen.
Also ich bin grundsätzlich eher bei Gregor. Alle, die uns zuhören, können sich die Szene gerne mal angucken, entweder auf dem Sport im Osten Instagram-Kanal oder in der Sport im Osten App. Ist wirklich sehr interessant, die Kommentarspalten laufen heiß und ich habe es mir auch mehrmals angeguckt. Ich glaube, dass das kein bewusstes Zeitspiel ist. Vielleicht will der einen Stall schicken, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass das hätte verhindern können, aber wenn das wirklich so unmittelbar davor kommt, dann will ich dem jetzt nicht unterstellen, dass er da nochmal 7 Sekunden Zeitspiel rausholen wollte. Meine Theorie ist eigentlich diejenige, dass er am Ende vielleicht noch irgendwas gesagt hat. Weil wenn man sich die Schiedsrichterin anguckt, Franziska Wildfeuer, die zieht nicht sofort gelb. Die steht neben ihm, genau wie du sagst, Paddy, und sagt aber nicht, du hast den Ball weggeschlagen, du kriegst gelb, sondern der geht erst weg. Man sieht auch, dass er noch irgendwas vor sich hin brabbelt. Und erst dann reagiert sie und geht ihm hinterher. Also ich glaube, dass da noch irgendwas gefallen ist, reicht ja ein Wort, eine kleine Meckerei oder so, und dass das am Ende ausschlaggebend dafür war, weil ansonsten wäre die Entscheidung schon extrem hart, finde ich.
Das wäre tatsächlich relativ blöd gewesen von ihm, weil er schießt den Ball weg und dann warum schießt er so eine Meckerei da hinterher, ne? Aber das kann natürlich auch wirklich sein, das wissen wir nicht so genau. Fakt ist, dass das Spiel ja generell sehr kartengeprägt war und von, naja, zumindest streitbaren Entscheidungen. Ich finde, da muss man als Schiri dann oft auch so ein bisschen abwägen, muss ich da jetzt noch gelb-rot geben, ne? Der Fabian Gerber hat nach dem Spiel gesagt, der Erfurt-Trainer hat auch gesagt, das Spiel war halt relativ zerfasert, dadurch, dass es viele von diesen streitbaren Entscheidungen gab. Und das bringt dich natürlich im Spielfluss auch einfach so ein bisschen raus. Gab ja am Ende dann auch noch, es gab ja noch eine rote Karte für Erfurt. Das ist, ja, muss man so ein bisschen meiner Meinung nach taktieren. Gut, Regionalliga-Thema, würde ich sagen, haben wir jetzt einen kleinen neuen Jingle. Wir sprechen über was, was wir hier eigentlich jetzt jede Woche schon gemacht haben und schauen mal, wie es eigentlich aussieht mit der
Regionalliga-Aufstiegsregel-Reformrubrik.
Wir hatten ja letzte Woche schon thematisiert, dass aus allen 5 Regionalligen in Deutschland das Votum kam, diese Arbeitsgruppe einzurichten. Da sind die Vereine jetzt gerade sehr froh im Osten, dass dieser Meilenstein erstmal gegangen ist. Und sie sagen jetzt auch ganz proaktiv, jetzt haben wir im Grunde unsere Hausaufgaben erledigt. Jetzt ist der DFB am Zug. Der DFB hat damals gesagt, wir stehen grundsätzlich für eine Moderatorenrolle zur Verfügung, wenn sich eine neue Sachlage ergibt. Diese Sachlage, die ist jetzt definitiv geschaffen, weil überall in Deutschland die Vereine der Regionalliga mehrheitlich sagen, ja, wir wollen uns zumindest mit einer Reform beschäftigen, wie die am Ende auch immer aussehen wird. Aber wir sind dabei und wollen Veränderungen. Deswegen ist da der DFB jetzt gefordert. Und Hermann Winkler, der Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbandes, der hat auch schon angekündigt, am 18. August findet eine Konferenz statt der Regional- und Landespräsidenten vom DFB. Er wird sich dafür stark machen, dass diese Arbeitsgruppe sofort in Kraft treten und ihre Arbeit aufnehmen kann. Das ist wichtig, weil nämlich die Signale aus den anderen Regional- und Landesverbänden eher andere sind. Zumindest hat die Aufstiegsinitiative das immer so wahrgenommen. Sie sind zum Norddeutschen Fußballverband gefahren, der Präsident war nicht dabei. Sie sind zum Westdeutschen Fußballverband gefahren, der Präsident war nicht dabei. Das ist ihnen immer wieder passiert und mittlerweile sprechen sie da sogar relativ offen drüber. Auch in Oberhausen zum Beispiel, Markus Uhlig, der Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzende von Rot-Weiß, der sagt ganz offen, das ist derjenige, der das Ganze für die Initiative im Westen koordiniert, der Schalke mit ins Boot geholt hat, der Duisburg mit ins Boot geholt hat, der sagt ganz offen, man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass da eine Strategie gefahren wird, auf Zeit zu spielen und das Ganze in irgendeiner Form zu sabotieren oder zumindest hinauszuzögern. Und da sind die Vereine natürlich bedacht und gewarnt, dass genau das eben nicht passiert. Umso wichtiger ist es, dass der Nordostdeutsche Fußballverband in Person seines Präsidenten sagt, ich werde mich dafür stark machen, im Rahmen dieser Konferenz mit den anderen Verbandspräsidenten, dass diese Arbeitsgruppe sofort loslegen kann.
Ja, vielen Dank für diesen wie gewohnt sachlichen Input und wir werden natürlich dranbleiben und weiter darüber berichten und schauen, wer sich demnächst auch noch so anschließt. Letzte Woche hat es der MSV Duisburg getan. Und wir bleiben dran. So, machen wir mal noch einen ganz kleinen Ausblick. Jetzt am Wochenende ist ja DFB-Pokal. Paddy, auf welche Begegnung blickst du denn mit Ostbeteiligung ganz gespannt?
Ja, also erstmal ist das in Klammern meine. ich darf wie letztes Jahr schon für den Hörfunk sozusagen am Start sein im Rudolf-Harbig-Stadion Dynamo Dresden gegen Mainz 05. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt einerseits auf das, was ringsherum passiert, auf den Rängen. Ich bin aber auch gespannt auf den FSV Mainz 05, wie sie es letztendlich jetzt angehen. Ne? Wir haben den Protest ja letzte Woche endgültig scheitern mitbekommen sozusagen aufgrund deren Europareisen am Donnerstag dann. Das Spiel findet trotzdem Montag statt, deswegen für mich Dresden-Mainz, einfach auch von der Kulisse, was, wo ich mich sehr drauf freue. Ich glaube, dass Lok gegen Schalke auch sehr spicy wird, weil ja, so von der Grundidee viel arbeiten und Traditionsverein, Fans, die ebenfalls auch eher so aus der Arbeiterschicht kommen, historisch betrachtet. Lok gegen Schalke, sehr, sehr spannend. Und ich glaube auch für mich persönlich, dass Rostock immer ein Hexenkessel ist. Jetzt kommt mit der TSG 1899 Hoffenheim zwar ein Traditionsverein, laut Gründungsjahr, aber jetzt nicht, was irgendwie im Bereich Fankultur und so höchstwahrscheinlich zu erwarten ist. Ist auch eine lange Fahrt. Aber das sind so meine 3 Spiele, wo ich sage, jo, und bei dem einen bin ich dabei. Wie ist bei dir, Küppi?
Na, also ich freue mich am meisten natürlich auf Lok gegen Schalke, ausverkauftes Bruno-Plache-Stadion. Und das ist ja tatsächlich die Neuauflage des Finals von 1936, damals der Chammer-Pokal Vorgängerwettbewerb des DFB-Pokals.
Da wurdest du eingeschult, Küppi, ne? Da war deine Einschulung sehr.
Ganz so dramatisch ist es nicht, aber allein die Tatsache, dass Schalke anschließend deutscher Meister wurde, zeigt uns, dass das ganz schön lange her ist. Aber ja, diese Partie, die bringt richtig was mit, gerade vor dem Hintergrund dieser Historie. Und Jungs, ich habe ein kleines Rätsel für euch vorbereitet. Das ist wirklich eine sehr interessante Fußballfrage. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, wie viele Städte gibt es, die zwei DFB-Pokalsieger hervorgebracht haben. Eine müsst ihr mindestens raten.
Also, boah, so viele sind es, glaube ich, in Summe gar nicht, tatsächlich. Ich habe, warum auch immer, bin ich in Baden-Württemberg. Mein erster Grundimpuls, weil ich meine... der VfB sowieso jetzt letzter amtierender DFB-Pokalsieger und dann müssen es ja die Stuttgarter Kickers sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob die mal nicht eine gute Phase hatten. Gregor, das ist natürlich jetzt nicht unser Altersspektrum.
Ich würde jetzt einfach mal so Berlin mit in den Raum werfen, einfach so. Und ja, wahrscheinlich Leipzig vielleicht noch.
Oder? Leipzig ist stark. Leipzig liegt ja auf der Hand, wenn ich im Rahmen dieses Spiels darauf hinweise und wir uns sicher sind, dass Gelsenkirchen es nicht ist. Leipzig ist tatsächlich die letzte, die dazugekommen ist. Damals 1936 der VfB und dann hat RB Leipzig das Ganze komplettiert, als sie den ersten DFB-Pokal eingefahren haben. Leipzig also in dem Fall eine von vier Städten. Die zwei DFB-Pokalsieger hervorgebracht haben. Berlin ist es nicht und in Baden-Württemberg gibt es auch keine. Die anderen heißen Essen mit Rot-Weiß und Schwarz-Weiß.
Schwarz-Weiß, krass, okay.
Ja, dann eine Stadt mit sogar relativ aktuellem Bezug. Die Löwen aus München haben am Samstag beim Heimspiel gegen Osnabrück eine große Choreo gezeigt zum 60-jährigen Jubiläum des Europapokalfinals in Wembley. Damals haben sie verloren gegen West Ham. Es war der Europapokal, der Pokalsieger. Also die Löwen haben den DFB-Pokal geholt und die Bayern selbstverständlich. Und die letzte ist interessant, das ist nämlich Wien. Rapid. Der First Vienna FC. Das sind die vier.
Ja, stimmt, Wien, wunderschöne Stadt, super Verein.
Ja, guck mal, so eine schöne Quizfrage hier noch zum Ende, das finde ich, echt gut. Kann man mal drüber nachdenken.
Sehr, sehr, sehr stark.
Ich freu mich auch wahnsinnig doll auf die erste Runde. Natürlich auch auf Lok gegen Schalke. Ich war letztes Jahr bei der ersten Runde in Dresden, da haben die gegen Fortuna Düsseldorf gespielt und
da war ich auch.
Da gab es eine wunderschöne Begegnung mit einem Fan vor mir, der sich kurz vorm Anpfiff umdrehte und sagte: Abriss West, Aufbau Ost, los geht's, Alter. Ich glaube, unter diesem Motto werden die das wahrscheinlich am Montag auch wieder angehen. Ich habe es vorhin ein bisschen aus Scherz gesagt, der Aufbaugegner Mainz 05. Ja, aber wir wissen ja alle, dass der Pokal durchaus seine eigenen Gegebenheiten und Gesetze hat. Und vielleicht geht da so ein kleiner Ruck durch die Mannschaft von Dynamo. Ja, ihr Lieben, wir haben wieder ganz schön viel gequatscht. Es hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, wenn ihr jetzt nicht noch irgendeinen spannenderes Thema habt als die Frage, die Küppi gerade aufgemacht hat, dann können wir hier den Sack zumachen. Es bleibt noch zu erwähnen, dass ihr uns natürlich überall abonnieren könnt und hören könnt, überall, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns bitte gerne. Wir nehmen Feedback gerne auf. Wir nehmen eure Geschichten gerne auf. Auch nicht nur von den oberen Ligen, sondern natürlich auch gerne aus der Kreisliga oder Sachsenliga oder sonst wo. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Möchte noch jemand irgendwas hinzufügen?
Abonniert die Glocke, verteilt 5 Sterne, liken, sharen, meldet euch, sprecht mit uns. Wir freuen uns.
Also gut, Leute, tschüss, bis nächste Woche. Hört bitte auch da wieder rein und macht's gut.
Ciao. Ja,
bleibt gesund, ciao, ciao.
Im Osten geht die Sonne auf. Der neue Fußball-Podcast von Sport im Osten mit Gregor Rühl, Paddy Fritsche und Alex Küpper. Immer montags in der ARD-Audiothek, überall, wo es Podcasts gibt und als Video in der Sport im Osten-App.